Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Heute mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Die Gamescom ohne Messehallen. Geschichte wird lebendig mit Computerspielen. Sign in with Apple. Die neue Passwortalternative zum Einloggen. Single Sign-On von Google und Co. Futter für Datenkraken. Und das digitale Logbuch. Präsenzunterricht.
Wir haben die letzten Jahre über ausführlich über die Gamescom berichtet. Diesmal fiel die weltgrößte Messe für Computerspiele zwar nicht aus, aber Corona-bedingt blieben die Messehallen in Köln leer. Schlimmer hätte es kaum kommen können, denn hier wurden die neuen Spiele präsentiert zum Anfassen jedes Jahr. Lang waren die Schlangen an den Ständen mit echtem Gameplay, wo man das Spiel eben selbst ausprobieren konnte. Niemand dachte vor einem Jahr daran, die Controller zu desinfizieren, wenn jemand sie aus der Hand legte und der nächste Messebesucher an der Reihe war. Passierte auch diesmal nicht, denn das Wenige, das stattfand, fand über Videostream statt. Auch die Diskussionsveranstaltung über Computerspiele als Zeitzeugen. Sie fand im Rahmen des Gamescom-Kongresses am letzten Wochenende statt. Die Moderatorin und die drei Teilnehmer befanden sich in ihren Büros oder Privatwohnungen. Hören wir von jedem ein paar Sätze. Zunächst der Spieleprogrammierer Sebastian Holstein, dann Nathalie Jakobsen vom NS-Dokumentationszentrum München und schließlich der Historiker Eugen Pfister von der Hochschule für Künste in Bern.
Manche behaupten dann reflexhaft gern, Spiele sind unpolitisch. Das halte ich für Abwehrhaltung der Marketingabteilung oder schlicht für dumm. Ich denke, nur weil nicht jedes Spiel eine explizite politische Botschaft hat, ist aber doch jedes Spiel politisch. Es steckt immer ein Weltbild und eine Intention dahinter, selbst wenn sie unbewusst ist.
Aus diesen Aufnahmen dann werden sogenannte Hologramme, also dreidimensionale Projektionen des jeweiligen Zeitzeugen generiert. Und diesen Hologrammen können dann später Fragen gestellt werden. Eine künstliche Intelligenz sucht dann im Datensatz nach dem besten auf die Frage passenden Antwort und spielt diese ab. Auf diese Weise entsteht also eine direkte Interaktion mit der virtuellen Anwendung.
Ein Beispiel, um zu zeigen, dass Geschichte halt nicht ein wertneutraler Hintergrund für Spiele ist, sondern halt auch an Bedeutung in unserer Gesellschaft annimmt, zeigt sich ein Beispiel von Assassin's Creed Unity. Als das rausgekommen ist, kam es nämlich in Frankreich zu einer kleinen bis mittleren politischen Kontroverse, als der Pressesprecher des Präsidentschaftskandidaten Mélenchon dem Spiel die Herabwürdigung der französischen Revolution vorwarf. Weil es ging hier um eine zentrale Frage der Identität der Französischen. Und wenn jetzt in einem Spiel die Revolution vor allem als eine Aneinanderreihung von vor allem blutrünstigen, brutalen Ausschreitungen an einer großteils kopflosen und fremdgesteuerten Meute dargestellt wird, dann bricht das einfach mit der offiziellen Selbstwahrnehmung. Also was faszinierenderweise Ubisoft, das ja eigentlich ein französisches Unternehmen ist, ihr transportiert hat, ist eine britische Tradition, die französische Revolution darzustellen. Und die ist vor allem entstanden, weil sehr viele französische Adelige nach Großbritannien oder England besser gesagt ausgewandert sind damals. Das heißt, die haben hier die Geschichtsschreibung dominiert. Und diese historische Tradition wiederum bricht total mit der französischen Selbstdarstellung, Selbstwahrnehmung und Identität.
Eugen Pfister, davor Nathalie Jakobsen, davor Sebastian Holstein. Mona Brandt, Sie sind von der Stiftung Digitale Spielkultur in Berlin und haben diese Online-Veranstaltung des Gamescom-Kongresses moderiert. Kennen Sie die Gamescom auch aus lebendigeren Zeiten, also zum Beispiel vom letzten Jahr?
Ja, natürlich. Wir machen jedes Jahr Projekte. Also die Stiftung Digitale Spielekultur sind unter anderem auch Ausrichter des Gamescom Awards. Deswegen war ich persönlich natürlich sowohl beruflich als auch privat da sehr oft. Und klar, habe das auch immer alles miterlebt.
Und ist es irgendwie zu vergleichen, was jetzt zu Corona-Zeiten damit passiert ist?
Anders, natürlich. Aber die Frage ist auch, ob man es vergleichen muss, weil andernfalls hätte es halt einfach nicht stattfinden können. Natürlich ist die Frage, ein Medium wie Computerspiele, was so interaktiv ist, wie das im digitalen Raum dann machbar ist. Es wurde natürlich einiges gezeigt, aber ich finde, es war trotzdem eine sehr erfolgreiche und interessante Veranstaltung. Sie hatte natürlich mit der Atmosphäre von der tatsächlichen Gamescom nichts zu tun, aber die hunderttausende Besucher da jetzt auf einen engen Raum in die Kölnmesse zu stecken, ist natürlich nicht möglich derzeit.
Das Thema ist Initiative Erinnern mit Games, digitale Spiele als Zeitzeugen. Geht es vor allem um die NS-Zeit, die man in Computerspiele gießen möchte, um Leute aufzuklären?
Genau, also wir haben uns im vergangenen Jahr ganz explizit mit der Erinnerungskultur an die NS-Zeit mit digitalen Spielen auseinandergesetzt. Das ist ein Projekt, was von der Stiftung EVZ gefördert war, Erinnerung, Verantwortung, Zukunft, die sich auch ganz explizit mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzen. Und wir haben uns die Frage gestellt, welchen Beitrag digitale Spiele dazu leisten können und eben diese Initiative dazu ins Leben gerufen.
Welchen Beitrag können Spiele dazu leisten?
Einen großen. Der Zweite Weltkrieg ist natürlich eines der beliebtesten historischen Settings. Und das, was aber derzeit natürlich hauptsächlich dargestellt wird, ist die Perspektive eines Soldaten, meistens im Krieg, der ein ganz klares Feindbild hat, natürlich die Nazis, was für Spiele wunderbar funktioniert. Das ist verkaufsfördernd und ein sehr beliebtes Setting. Aber zur Erinnerungskultur gehört natürlich noch sehr viel mehr. Dazu gehören Perspektiven von Zivilisten, von Unbeteiligten, von Betroffenen, von Verfolgten. Dazu gehört Zusammenhänge zu verstehen, politische Hintergründe und so weiter und so fort. Und auch das können Spiele abbilden. Sie tun es nur bisher sehr ausgewählt. Und da haben wir versucht anzusetzen und dem mal ein bisschen mehr auf die Spur zu gehen.
Können Sie mal ein Spiel nennen, wo das der Fall ist und wie es da implementiert ist? Also wo es über die Schießerei zwischen Soldaten im Weltkrieg hinausgeht?
Ein ganz konkretes Beispiel gibt es an Through the Darkest of Times von einem Berliner Studio, welches sich den deutschen Widerstand als Strategiespiel genommen hat und dort sehr eindrücklich zeigt, wie sozusagen sehr schwierige Entscheidungen teilweise getroffen werden müssen, um die Widerstandskämpfer überleben zu lassen.
Ein spannendes Spiel?
Auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Spiel. Ein Spiel wie zum Beispiel Attentat 1942, das die Zivilistenperspektive in Prag zeigt, nachdem der Reichsprotektor Heydrich da getötet wurde, zeigt total eindrücklich, wie es sich angefühlt haben muss, in ständiger Angst darum zu leben, entdeckt zu werden. Und genau solche Gefühle sind etwas, was Spiele natürlich hervorragend transportieren können.
Bei der Initiative haben Sie Kontakte auch zu Spieleentwicklern oder mehr zu den Historikern, die sich mit der Erinnerung beschäftigen?
Sowohl als auch. Das war unser zentraler Ansatz bei dem Projekt, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne Spielentwicklerinnen und Entwickler mit Historikern, Historikerinnen, Leuten, die in der Erinnerungskultur täglich arbeiten, zusammenbringen, dass die gemeinsam an Projekten arbeiten. Wir haben innerhalb unseres Projekts einen Ideenwettbewerb ausgeschrieben, wo Spielideen entwickelt wurden, die einen wertvollen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten können. Und genau dort darauf gesetzt, dass die Teams, die diese Spielideen entwickelt haben, interdisziplinär zusammengesetzt sind.
Sprechen die miteinander eine Sprache?
Das hat hervorragend funktioniert.
Das heißt, die Historiker, die Erinnernden, also die Erinnerungskompetenz haben, die historische Kompetenz, fühlen sich dann nicht überfahren, wenn es heißt, müssten wir in VR oder in AR oder was auch immer umsetzen oder wir müssen Gameplay haben, was in 2D stattfindet oder solche Dinge. Diese Terminologie spielt da keine Rolle. Oder Sie als Stiftung übersetzen das dann oder wie geht das?
Übersetzen mussten wir es tatsächlich nicht. Ich gehe davon aus, dass sich für unser Projekt vor allem auch viele Leute angemeldet haben, die bereits eine gewisse Affinität zu Spielen entwickelt haben oder schon hatten. Wir haben natürlich explizit Leute angesprochen aus dem erinnerungskulturellen Bereich. Aber ich glaube, in dem Moment, wo wir sagen, wir wollen gemeinsam Spielideen entwickeln, wer noch nie Berührungspunkte mit diesen Themen hatte, hätte sich wahrscheinlich für diesen Ideenwettbewerb auch nicht angemeldet. Wir hatten aber eine recht große Teilnehmerzahl, gerade aus dem Feld der Erinnerungskultur und Historiker.
Und wie groß ungefähr?
Wir mussten einen Online-Jam machen, also eigentlich war eine Realveranstaltung geplant. Das mussten wir aufgrund von Corona dann auch ins Netz verlagern und dort hatten wir zwischenzeitlich über 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Da ging es dann ganz generell darum, wie können denn von Anfang an sozusagen, wie kann denn ein Gameplay entwickelt werden, wo nicht nachträglich erst die Geschichte rübergebügelt wird, sondern wie kann vielleicht ein Gameplay entwickelt werden, was direkt von Beginn an sich mit der Thematik oder was darauf abgestimmt ist und gewisse Inhalte natürlich auch fördern kann.
Sie haben eine Broschüre rausgebracht, jetzt erst vor ein paar Tagen.
Ja.
100 Seiten, was steht da drin?
Da geht es nochmal ganz generell um die Frage, was können Spiele zur Erinnerungskultur beitragen? Eine Art Leitlinie zu entwickeln, worauf bei der Entwicklung solcher spielerischen Digitalformate, worauf man dabei achten sollte.
Und zum Beispiel?
Dort sind 10 Leitfragen entstanden. Da geht es dann zum Beispiel um sowas wie, wie geht das Format mit historischen Leerstellen um? Oder werden historische Quellen und geschichtswissenschaftliche Expertise sinnvoll einbezogen? Aber auch sowas wie, verfolgt das Format originelle Ideen und innovative Strategien der Vermittlung?
Ist das Thema Frauen in den Spielen ein wichtig für Sie? Also spielt es eine Rolle?
Wie Frauen dargestellt werden? Oder
ja, zum Beispiel, ja. Also Feminismus eigentlich.
Natürlich ist es eine Frage generell, wie damit umgegangen wird. Es ist seit vielen Jahren eine Frage, wie natürlich Frauen repräsentiert sind in Spielen als spielbare Hauptprotagonistinnen. Das ist natürlich eine große Frage. Es ist auch leider nach wie vor ein Problem, dass es eine selbsternannte Gamer-Szene gibt, die sich durch sexistisches Verhalten rühmen. Die Gamergate-Debatte war eine der großen Themen. Das würde jetzt aber an der Stelle ein bisschen weit führen. Also ja, es ist ein Thema und das liegt, glaube ich, auch jeder Frau, die in dieser Branche tätig ist, sehr am Herzen.
Vielen Dank für das Gespräch. Mona Brandt von der Stiftung Digitale Spielekultur.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Der kalifornische Computerkonzern Apple hat einen Dienst gestartet, der sich Sign in with Apple nennt, also sich anmelden mit Apple. Damit ist ein Knopf auf einer Webseite oder einem App Store gemeint. Wenn man darauf klickt oder tippt, fragt die Seite den Besucher nach seiner Apple-ID und falls dieser eine solche hat und preisgeben möchte, kann er sich ohne weiteren Aufwand da anmelden. Auch Facebook, Google und andere bieten solche Funktionen. Apple behauptet nun, sein Verfahren sei besonders sicher. Achim Killer in München, Sie haben sich schlau gemacht. Zunächst mal, warum überhaupt einloggen in eine Webseite X mit Facebook, Google oder jetzt eben auch Apple?
Weil der durchschnittliche Anwender mittlerweile wohl so an die 100 Online-Konten hat, auf die er über das Web oder über eine Smartphone-App zugreift. Das heißt, er müsste sich 100 Zugangsdatensätze merken. Kann natürlich niemand, also muss man es aufschreiben. Auf Papier wäre es etwas anachronistisch. Ein Passwortmanager für einen PC oder für Smartphone kann man nehmen. Dann muss man sich nur ein Passwort merken. Naja, und so ein Single Sign-On-Service ist quasi ein besonders praktischer Passwortmanager, der im Internet steht.
Und Single Sign-On heißt übersetzt was?
Single Sign-On heißt, dass der jeweilige Nutzer sich nur bei einem Service einloggen muss. Und zumindest technisch gibt es keinen Grund dafür, dass sich ein Monopol bilden könnte. Die Dienste gehorchen mehr oder weniger einschlägigen offenen Standards. OpenID und OAuth heißen die, Open Authorization. Die sind beide auf viele Anbieter ausgelegt. Und bei Facebook etwa, hat man sich zumindest früher mal mit anderen Single-Sign-On-Diensten einloggen können.
Wenn Apple auf seiner letzten Entwicklerkonferenz nun eine neue Methode des Logins angekündigt hat und diese mittlerweile mit aller Macht versucht, in den Markt zu drücken, heißt das, die anderen, also vor allem Facebook und Google, haben Schwachstellen. Sehen wir uns Sign-In with Apple also genauer an.
Sign-In with Apple is the fast, easy way to sign in without all the tracking.
So hat der Vice President Craig Federighi auf Apples Entwicklerkonferenz im letzten Jahr den Single Sign-On-Service des Konzerns angekündigt. Wer sich über Sign-In with Apple bei seinen Accounts anmelde, dessen Surftouren würden nicht nachverfolgt, sagte er. Apple ist spät dran. Die Konkurrenten Google und Facebook betreiben seit Jahren solche Services mit potenziellen Nutzerzahlen im Milliardenbereich. Alle derartigen Dienste funktionieren ähnlich. Statt sich direkt mit Nutzernamen oder Mailadresse und Passwort bei Websites, Apps und Internetdiensten anzumelden, erledigt man das bei seinem Sign-On-Dienst. Der bestätigt die Identität des Nutzers und schickt noch einige Informationen mit, die der Nutzer für diesen Zweck freigegeben hat. Der indische Programmierer Bavuk Chen erklärt es.
Wenn man auf einer Website auf Sign in with Apple klickt, wird man zu Apple weitergeleitet. Dann übermittelt Apple einen Authentifizierungstoken, der die Identität des Nutzers bestätigt. Dieser Token enthält viele Informationen, die Mailadresse beispielsweise, manchmal Vor- und Nachname. Die Website liest sie aus und der Nutzer ist angemeldet.
Für den Nutzer bringt das etliche Vorteile mit sich. Er muss sich nur eine ID und ein Passwort merken statt vieler. Er vermeidet das Sicherheitsrisiko, Passwörter mehrfach zu verwenden. Er hat ja nur eines. Und wenn sich an seinen persönlichen Daten etwas ändert, die Wohnadresse beispielsweise, dann genügt es, das beim Single Sign-On-Service einzutragen und nicht bei jedem Webshop, der an die Adresse liefern soll. Die Websites, bei denen man sich mit einem Single-Sign-On-Dienst einloggen kann, erfahren nicht das Passwort des Nutzers. Aber das ist eh wenig aussagekräftig. Alle nützlichen Informationen wie Alter, Name und Adresse hingegen werden Ihnen bei jeder Anmeldung auf dem aktuellen Stand übermittelt. Am stärksten profitieren natürlich die Single-Sign-On-Dienste selbst. Sie bekommen en bloc alle Daten, die der Nutzer ansonsten nur teilweise einzelnen Sites und Services preisgeben würde. Und wenn Dienste wie Facebook und Google Nutzer tracken, dann erfahren sie nicht nur, wohin die surfen, sondern sie verfügen auch über ein umfassendes Profil dessen, der surft. Ganz allgemein erhöhen Single Sign-On-Dienste die Sicherheit im Netz, da kritische persönliche Daten nur von wenigen großen Anbietern verwahrt werden. Gefährlich aber wird es, wenn bei einem der Großen ein Sicherheitsproblem auftritt. Bawuk Chen entdeckte vor kurzem einen Bug bei Sign-In with Apple. Die Zeichenketten, auch Token genannt, mit denen Apple die Echtheit eines Account-Inhabers bestätigt, erwiesen sich als manipulierbar.
Während Apple den Authentifizierungstoken generierte, konnte ich jedwede Mailadresse in den Token einfügen und mir so Zugriff auf den Account eines anderen verschaffen.
Mittlerweile ist das Problem behoben. Pawuk Chen hatte Apple darauf hingewiesen. Das Unternehmen zahlte dafür eine Belohnung von $100.000 und stopfte die Sicherheitslücke. Die Höhe dieser Bug-Bounty, dieses Kopfgeldes für die entdeckte Lücke in Sign-In with Apple, ist ein Hinweis darauf, welche Bedeutung der Konzern der Sicherheit seines Dienstes beimisst.
Achim Killer, zunächst mal zur Klarstellung. Ich surfe auf eine Webseite, die fordert mich auf, mich, sagen wir mal, mit Google einzuloggen. Diese Webseite hat nichts mit Google zu tun. Klicke oder tippe ich nun auf diesen Sign-In with Google-Link, was steht dann oben im Browser? Surfe ich kurz zu Google und dann wieder zurück oder bleibe ich auf der besuchten Webseite? Denn wenn ich auf der Webseite bleibe, schenke ich ja dem Betreiber der Webseite sogar mein Passwort.
Ich surfe meinen Elektrohändler an, dann steht da vielleicht www.eshop.de in der Adresszeile. Ich gehe auf Login, accounts.eshop.de, ich wähle Login mit Google, dann geht's zu accounts.google.de. Also es wird zwischen den Websites gewechselt.
Apple hat in der Vorstellung des Einlog-Verfahrens die Konkurrenz deklassiert. Das Argument, absolut nicht rückverfolgbare Spuren für den Anwender. Dabei hat Google das Einloggen auf Webseiten Dritter angeblich kürzlich nochmal stärker auf den Schutz der Privatsphäre abgestellt. Was macht Apple technisch anders?
Wenig. Spam-Schutz gibt's. Die meisten Websites wollen ja, wenn man sich registriert, eine Mailadresse. Und die wird dann, wenn man Pech hat, jahrelang zugespammt. Von Apple kann man sich für solche Fälle eine Sondermailadresse geben lassen. Mails werden dann an die reguläre Adresse weitergeleitet und wenn Spam aufkommt, wird die zugespammte Adresse abgeschaltet. Das ist so ein Extra. Aber das Besondere an dem Dienst ist, dass er von Apple betrieben wird, sagt Apple. Und da ist schon was dran. Zumindest wenn man sich die anderen Anbieter anschaut. Die größten Datenkraken, die überall im Netz sammeln, wollen, dass man zentrale Dateninformationen über sich nochmal oder zusätzlich bei ihnen speichert. Das ist schon eine Zumutung. Apple hingegen kann auf die hohen Preise verweisen, die der Konzern für seine Gadgets nimmt und dass man es deshalb überhaupt nicht nötig hat, auch noch Nutzerdaten zu Geld zu machen. Noch steht der Dienst am Anfang, aber ich erwarte schon, dass er sehr schnell zu den beiden Großen aufschließen wird.
Weil der Datenschutz bei Apple die Anwender überzeugt?
Nee, weil Apple gewillt ist, seine wirtschaftliche Macht einzusetzen. Wer fürs iPhone Apps schreiben will, muss die dann in den App Store einstellen, um Geld damit zu verdienen. Anders geht's nicht. Was aber in den App Store darf, das entscheidet Apple. Der Konzern zwingt jetzt die Entwickler nicht direkt dazu, Sign-in with Apple in ihre Apps zu integrieren. Aber er sagt, wer einen anderen Single-Sign-On-Dienst einbaut, Sign-in with Facebook beispielsweise, der muss auch Apple Sign-in integrieren. Ja, und so kommen dann sehr schnell viele Dienste zusammen, die das Apple-Login akzeptieren.
Welchen Single-Sign-On-Dienst nutzen Sie am liebsten? Also welchen der bunten Knöpfchen drücken Sie dann?
Keinen. Ich habe einen Passwortmanager. Der ist technisch nicht so hochentwickelt wie ein Single-Sign-On-Dienst. Der authentifiziert einen nicht selbst, sondern er speichert nur Nutzernamen und zugehörige Passwörter und füllt damit bei Bedarf die Login-Formulare aus. Aber man muss halt seine Daten keinem obskuren Internetdienst anvertrauen.
Zufrieden damit?
Naja, ist nicht so bequem wie mit einem Internetservice. Man braucht schon zwei Manager, einen fürs Handy und einen für einen PC. Die müssen synchronisiert werden. Händisch ist es eine echte Fieselei. Eine Synchronisierung übers Heimnetz wäre fein, wird aber kaum angeboten. Manche Anbieter speichern für den Manager auf dem PC und auf dem Handy die Passwörter im Netz. Ist naheliegend. Da muss man nicht mehr synchronisieren. Aber dann ist halt ein Passwortmanager genauso problematisch wie ein Single-Sign-On-Service. Bloß nicht so bequem.
Vielen Dank, Achim Keller.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 12.0.12.
Der Lehrer wischt die Tafel aus, macht einen dicken Klecks darauf. Der Lehrer ist jetzt echt im Boot, vorher war er immer nur remote. Die ganze Schule ist voll auf Präsenz, das steigert Lernspaß und Effizienz. Der Lehrer schreibt, der Lehrer spricht, aber die Schüler hören ihn nicht. Dabei lief's im Neuland doch so gut, Digital Learning mit Leidenschaft und Glut. Der Lehrer sieht sich um im Klassenzimmer, im Breakout Room, da ging's doch immer. Der Lehrer schaut hier und dort und überall hin. Und an jedem Pulte leuchtet ein Screen. Im Lockdown, im Gruppenchat, da war's so nett. Hier ist die Aufmerksamkeitskurve eher flat. Der Lehrer denkt, wenn ich nur könnt, wenn ich nur wie vor ein paar Wochen, und schon ist der Gedanke in den Kopf gekrochen. Er holt das Tablet aus der Tasche, startet die App und plötzlich hat er wieder Pep. Er loggt sich ein, er ist der Host. Und was ist mit der Klasse los? Alle vor dem Gerät, niemand zu spät, endlich wieder digital, remote und connected, wie dazumal.
Digitales Logbuch. Name:
Goldfarb. Tobias.
File closed.
Und nun das Info-Update mit Michael Stang.
Das von Edward Snowden enthüllte Überwachungsprogramm war illegal. Der US-Auslandsgeheimdienst NSA hat mit der anlasslosen und massenhaften Überwachung von US-Bürgern möglicherweise gegen die Verfassung verstoßen. Das geht aus dem Urteil eines US-Bundesgerichts hervor, das diese Woche veröffentlicht wurde. Darin heißt es, dass die NSA mit der Datensammlung auf Basis des Foreign Intelligence Surveillance Act unter Umständen gegen den vierten Zusatzartikel der US-Verfassung verstoßen hat. Dieser soll die Bürger vor staatlichen Übergriffen schützen.
Die Corona-Warn-App hat ein neues Update bekommen.
Weil die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts manchmal unbemerkt den Datenaustausch einstellt, haben die Entwickler diese Woche ein Update veröffentlicht. Damit soll die Unterbrechung des Datenaustauschs im Hintergrund, die in den älteren Versionen noch vorkommt, behoben werden. iPhone-Nutzerinnen und Nutzer sollten zudem die aktuelle Version 13.7 des Betriebssystems iOS installieren. Die neue App, die bei der schnellen Unterbrechung von Infektionsketten behilflich sein soll, bessert nicht nur Fehler nach, sondern stellt neue und erweiterte Funktionen zur Verfügung, etwa im Bereich der Barrierefreiheit. Die Corona-Warn-App des RKI wurde bislang 17,8 Millionen Mal heruntergeladen. Das entspricht rund 27% aller Smartphone-NutzerInnen in Deutschland.
Facebook bereitet sich auf die US-Wahl vor.
CEO Mark Zuckerberg teilte diese Woche in einem Facebook-Beitrag mit, dass das soziale Netzwerk ab 7 Tagen vor der US-Präsidentschaftswahl im November keine neuen politischen Anzeigen mehr annehmen und veröffentlichen will. Hintergrund ist, dass Falschinformationen so kurz vor den Wahlen nicht mehr rechtzeitig widerlegt werden könnten. Mit diesem Schritt sollen Manipulationen verhindert werden. Weitere Maßnahmen gegen Wahlmanipulationen sind die Einschränkung der gleichzeitig zu erreichenden Menschen im Messenger. Falschinformationen dazu, wie und wann man wählen kann, werden gelöscht. Außerdem werden Beiträge entfernt, die behaupten, es sei wegen der Corona-Krise besser, nicht zur Wahl zu gehen.
DeepMind verbessert mit künstlicher Intelligenz die Vorhersagen zur Ankunftszeit bei Google Maps.
Das KI-Forschungslabor von Google-Mutter Alphabet, DeepMind, hat ein System entwickelt, das die Genauigkeit der Vorhersagen der Ankunftszeit bei der Navigation etwa in Städten wie Berlin, Jakarta, Sao Paulo, Sydney oder Tokio um bis zu 50% verbessert. Wie DeepMind in einem Blogbeitrag schreibt, setzen die Forschenden dabei Graph Neuronal Networks, eine Unterform neuronaler Netze, ein.
Straßburger Richter weisen eine Klage gegen GCHQ-Hacking ab.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine Klage der Bürgerrechtsorganisation Privacy International in Kooperation mit einer Koalition von 4 Providern und dem Chaos Computer Club gegen weitreichende Hacking-Operationen des britischen Geheimdienstes GCHQ nicht zur Entscheidung angenommen. Die Richter in Straßburg begründeten den Schritt damit, dass die Kläger den nationalen Rechtsweg nicht voll ausgeschöpft und sich daher zu früh an das internationale Tribunal gewandt hätten. Der Gerichtshof betont in seinem Beschluss jedoch, dass die staatlichen Hackeraktivitäten besonders tief in die Grundrechte der Betroffenen einschnitten und erkennt an, dass Schutzmaßnahmen in diesem Bereich nötig sind. Der britische Gesetzgeber hat dem Geheimdienst breite Befugnisse für internationale Cyberangriffe gegeben, mit denen die Agenten in Smartphones, Computer und Netzwerke eindringen dürfen.
Twitter versieht wieder einmal einen Tweet von Donald Trump mit einem Warnhinweis.
Der Kurznachrichtendienst hat erneut eine Nachricht von US-Präsident Donald Trump mit einem Warnhinweis markiert. Der Tweet könnte als Ermunterung zur illegalen doppelten Stimmabgabe bei der Wahl im November verstanden werden. Der Tweet verstoße gegen Richtlinien zur Wahrung der Integrität der Wahl, erklärte das Unternehmen. Der Tweet konnte daher nur noch eingeschränkt weiterverbreitet werden. Twitter hatte erst vor anderthalb Wochen einen Tweet des US-Präsidenten zu angeblich bevorstehendem Wahlbetrug mit einem Warnhinweis versehen.
Sternzeit. 5. September. Mond, Mars und zwei verrückte Monde. Gegen 22 Uhr steigt der abnehmende Mond über den Osthorizont. Links von ihm leuchtet der rötliche Planet Mars. Im Laufe der Nacht ziehen beide über den Südhimmel, wobei der Abstand immer geringer wird. Am Abend sind Mond und Mars noch etwa eine Faustbreite bei ausgestrecktem Arm getrennt. In der Morgendämmerung passt nur noch der kleine Finger zwischen die beiden. Bei perfekt blauem Himmel ist Mars morgen früh auch nach Sonnenaufgang noch in einem Fernglas dicht neben dem Mond zu erkennen. Beobachter in Südamerika erleben dann, wie der Mond Mars bedeckt. Um den roten Planeten laufen zwei Monde, Phobos und Deimos. Sie sind etwa 22 und 12 Kilometer groß. Vermutlich sind es Asteroiden, die einst dem Mars zu nahe gekommen sind und von ihm eingefangen wurden. Am nächtlichen Marshimmel sind sie die hellsten Objekte. Genau wie der Mond bei uns, laufen aber auf ganz anderen Bahnen. Phobos rast in knapp 8 Stunden um den Mars. Das ist nicht einmal ein Drittel der Rotationsdauer des Planeten. Phobos geht daher im Westen auf und zieht in etwa 4 Stunden über das Firmament, bis er im Osten untergeht. Manchmal macht er dies 2-mal pro Nacht. Deimos geht zwar im Osten auf und im Westen unter, bleibt dabei aber etwa 60 Stunden über dem Horizont. In dieser Zeit läuft er mehr als 2-mal durch seinen kompletten Phasenzyklus. Unser gemächlich laufender Trabant braucht dafür fast 1 Monat. Heute Nacht steht er als abnehmender Mond direkt neben Mars, dem Planeten mit den verrückten Monden.
Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr. Nach den Nachrichten geht es in der Sendung Streitkultur um das Thema große Säle, wenig Plätze, lohnt sich das ganze Theater? Schönen Spätnachmittag.